Guten Morgen auch von mir. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name wurde schon gesagt, Michael. Und ihr habt wahrscheinlich schon am Sprachlichen gemerkt, Carsten und ich, wir sind Reichschmeckte. Wir sind vor einigen Jahren nach Esslingen und hier in die Via gekommen und dürfen jetzt hier dabei sein. Und was gibt es sonst noch zu wissen? Ich arbeite bei Alpha Deutschland. Da bin ich mit im Team dabei und ich freue mich, dass ich heute predigen darf. Jetzt gerade kurz vor dem Gottesdienst kam jemand im Treppenhaus auf mich zu und hat gesagt, heute ist der dritte Advent. Das stimmt, dritter Adventssonntag. Und am liebsten würde ich jetzt durch die Reihen gehen und jeden von euch fragen, was ist denn für dich besonders wichtig im Advent? Gibt's da was? Ich bin ehrlich, ich liebe die Adventszeit. Ich freue mich schon Ende Sommer immer darauf, dass bald Advent ist. Und man kann ja sagen, ja, es wird ja aber draußen dunkler und kälter. Eigentlich ist das nicht so schön. Das stimmt. Aber da, wo ich herkomme, wird es zum Advent hell. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was es erklärt. Ich komme aus einem Ort, der wird das Tor zum Erzgebirge genannt. Und am Samstagabend vor dem ersten Advent erstrahlt jedes Haus, jedes Licht in dieser Schönheit mit Schwibbögen oder auch Dreiecken, verschiedenen Sternen, ganz viel Licht und Dekoration, sodass es gemütlich wird draußen, aber auch drinnen. Und wir machen dann Räucherkerzchen an, also es duftet dann so nach Weihrauch, das ist für mich der Inbegriff von Adventszeit. Und in meiner Familie gibt es eine Tradition, die aus dem Erzgebirge kommt. Das nennt sich Lichteln, also Lichteln, weil wir machen Kerzen an, zünden eine Pyramide an, also das Ding, was sich so dreht. Und nach dem Abendessen haben wir uns dann eben so zusammengesetzt und als Familie Advents-Weihnachtslieder gesungen. Und als Kind, ganz ehrlich, fand ich das manchmal echt ein bisschen doof, weil ich musste halt noch Hausaufgaben machen und hatte eigentlich Stress und keine Zeit dafür. Da hat sich das manchmal so wie eine erzwungene Pause angefühlt. Aber als ich älter wurde, habe ich gemerkt, dass diese Pause, dieses bewusste Innehalten total kostbar ist. Und das hat mich und meine Familie geprägt. Denn sind wir mal ehrlich, unser volles Leben wird in der Advents- und Vorweihnachtszeit gefühlt noch voller, noch mehr Termine, noch mehr Geschäftigkeit. Und das, obwohl der Advent eigentlich eine Fastenzeit ist. Advent war eine Zeit von Fasten, Buße und Gebet. Also ähnlich wie bei Ostern eine Fastenzeit vorausgeht, geht dem Christfest Weihnachten auch eine Zeit von innerlicher und äußerlicher Vorbereitung auf dieses erste Kommen von Jesus, was wir da feiern, in diese Welt voraus. Und gleichzeitig ist es nicht nur die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, wo wir das erste Kommen von Jesus feiern, sondern eben auch hoffentlich die Vorfreude und die Vorbereitung darauf, dass Jesus ein zweites Mal auf diese Erde kommen wird. Und Carsten hat es schon gesagt, wir sind gerade in der Predigtreihe Comeback, die Wiederkunft von Jesus. Und für heute habe ich fokussiert Warten der Predigt den Titel gegeben. Denn wenn man fokussiert auf etwas wartet, wenn man ein Ziel, ein Ereignis vor Augen hat, dann hat das ja Auswirkungen auf unser Verhalten, auf unser Leben. Ich meine, das sehen wir im Advent. Kinder sind sehr fokussiert auf den 24.12. Und die Adventstürchen, die Adventskalendertürchen, die helfen natürlich dabei zu sehen, okay, welcher Tag ist heute und wie lange dauert es noch, bis das Ziel erreicht ist. Aber auch uns Erwachsenen hilft es natürlich, entweder Adventskalendertürchen aufzumachen oder eben auch unabhängig vom Advent ein Ziel zu haben und dann kleine Meilensteine zu setzen, um zu sehen, bin ich noch auf das Ziel fokussiert oder nicht. Aber wie wartet man eigentlich fokussiert, wenn man das Zieldatum nicht kennt? Ich schaue mit euch heute zwei Menschen an, die fokussiert gewartet haben, ohne das Zieldatum zu kennen. Sie haben sozusagen in der Adventszeit gelebt, ohne zu wissen, wann Weihnachten ist. Und damit ihr wisst, in welche Bibelstelle wir gleich eintauchen, erzähle ich euch, was bisher geschah. Maria und Josef wurden von einem Engel jeweils besucht und der hat ihnen angekündigt, dass Jesus geboren werden sollte. Sie sind gemeinsam nach Bethlehem gegangen, Jesus wurde geboren, die Hirten kamen, haben angebetet und sind wieder gegangen. Und jetzt steigen wir in die Bibelstelle ein.
8 Tage später, als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus. Den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder 2 junge Tauben vorschrieb. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihn und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den Herrn vom gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind.
Was geschieht hier? Wie kommt diese Begegnung, diese besondere Begegnung im Tempel zustande? Das jüdische Gesetz, das Gott den Israeliten durch Mose gegeben hatte, sah folgende 2 Dinge vor. Nach der Geburt eines Jungen kam am 8. Tag die Beschneidung und die Namensgebung. Und die Mutter, die galt nach der Geburt als zeremoniell unrein. Das heißt, sie durfte zum Beispiel nicht in den Tempel gehen. Und dafür gab es dann eine Reinigungszeit. Bei einem Jungen waren das 40 Tage. Und danach brachten die Eltern ein Opfer in den Tempel zum Priester. Und das sollte ein 1-jähriges Lamm und eine Taube sein. Und wenn die Eltern sich aber ein Lamm nicht leisten konnten, dann waren das eben 2 Tauben. Und das haben wir gerade gehört, Maria und Josef bringen ein Taubenpaar. Und das schließt uns auf, dass die beiden arm waren, weil sie sich eben das einjährige Lamm nicht leisten konnten. Und gleichzeitig trägt Maria auf ihren Armen doch ein Lamm in den Tempel. Denn in anderen Stellen in der Bibel wird Jesus als das Lamm Gottes bezeichnet. Und das bringt sie in den Tempel. Ich finde das einen total faszinierenden Gedanken, über den es sich lohnt, noch weiter nachzudenken. Aber das kann ich jetzt in der Predigt nicht weiter ausführen. Aber vielleicht nehmt ihr den mit nach Hause. Also, es wurden Opfer gebracht im Tempel für die Reinigung und die Auslösung aller männlichen Erstgeburt. Was ist das denn? Lange bevor Jesus geboren wurde, lebte das Volk Israel in Ägypten als Sklaven. Und Gott wollte sein Volk aus der Sklaverei erlösen und schickte deswegen 10 Plagen zu den Ägyptern, damit die Israeliten dann ziehen lassen. Und die 10. Plage war, dass alle erstgeborenen Söhne der Ägypter starben. Die der Israeliten waren aber verschont. Und darum ist alle männliche Erstgeburt der Israeliten Gott geweiht und heilig, also sein Eigentum. Das dient dem Volk zur Erinnerung daran, dass Gott sie mit mächtiger Hand aus der Sklaverei in die Freiheit geführt hat. Und deshalb werden die erstgeborenen Söhne ausgelöst. Und wir lesen, dass Maria und Josef dem Gesetz treu waren und sind deswegen in den Tempel gegangen. Das war für das frisch gebackene Ehepaar und die frisch gebackenen Eltern in Israel also eine ganz normale Situation. Und darin im Tempel begegnen sie dann 2 Menschen. Und von dieser besonderen Begegnung habe ich euch ein Bild mitgebracht, was ich in der Vorbereitung gefunden habe, weil mich das echt tief berührt hat. Und damit es keine rechtlichen Probleme gibt, gerade eben auch im Livestream, habe ich den Künstler angeschrieben, Jan van 't Hoff heißt er, und er hat erlaubt, dass ich das Bild mit euch teilen darf. Ihr findet es auch im Internet auf gospelimages.com. Wir nehmen uns jetzt einfach mal einen Moment Zeit und lassen dieses Bild auf uns wirken. Simeon und Hannah, 2 Menschen, die fokussiert gelebt haben, weil sie auf etwas, besser gesagt auf jemanden gewartet haben. Wir wissen nicht viel von den beiden, aber die wichtigen Punkte, die wirklich von Bedeutung sind, die erfahren wir in der Bibel. Da haben wir zum einen Simeon. Er lebte in Jerusalem. Und er war rechtschaffen, das heißt so viel wie er war anständig, aufrichtig, wir würden vielleicht sagen, er war ein Ehrenmann. Und er richtete sich nach Gottes Willen. Simeon hatte ein Ziel vor Augen. Er schaute auf Gottes Versprechen, auf eine Verheißung. Er wartete auf die Hilfe Israels. Vers 25. Und er wartete nicht einfach so, sondern es war ganz besonders, dass Gott persönlich durch seinen Geist zu Simeon gesprochen hatte und ihm gesagt hat, du wirst nicht sterben, bis der von mir versprochene Messias kommen wird. Messias, also der versprochene Retter, der die Israeliten erlösen würde. Und ich finde das voll schön zu sehen, weil das zeigt uns, dass Simeon eine persönliche Beziehung zu Gott hatte und darin lebte. Und wir lesen auch von ihm, dass der Heilige Geist auf ihm ruhte. Das ist tatsächlich etwas Besonderes, weil zu der Zeit erfahren wir davon, dass immer nur einzelne Menschen von Gottes Geist ergriffen, von ihm erfüllt wurden, manchmal auch nur für eine gewisse Zeitspanne oder für eine ganz bestimmte Aufgabe. Und Simeon war einer auf dem der Heilige Geist ruhte. Und wir lesen auch, dass er sich vom Geist Gottes leiten ließ und deswegen in den Tempel kam. Und wir können davon ausgehen, dass es nicht nur dieser eine Tag war, wo das so war, sondern dass Simeon jemand war, der von Gott sich führen und leiten ließ. Und Simeon wartete. Ihr habt es ja vorhin kurz miterlebt am Anfang des Gottesdienstes. Warten kann manchmal auch so ein bisschen unangenehm sein. Ich weiß nicht, wer von euch wartet grundsätzlich gern? Meldet sich niemand? Also warten ist eigentlich nicht so unser Lieblingshobby als Menschen. Simeon wartete, weil er das Versprechen bekommen hat. Vielleicht hatte er das Versprechen gestern bekommen, vielleicht vor ein paar Wochen, vielleicht aber auch vor Jahren oder Jahrzehnten. Wir wissen einfach nur, Simeon wartete. Und er glaubte Gott, er vertraute ihm und er gab nicht auf, weil es ihm zu lange dauerte oder weil er die Nerven verlor und dann halt sagte, ach, dann bist du wahrscheinlich der Messias. Nein, Simeon vertraute Gott und hat einfach gewartet. Einfach. Und dann ist der Tag da. Simeon kommt in den Tempel, trifft auf Maria und Josef und erkennt in diesem Baby Jesus den Retter der Welt. Und vielleicht hat er sich das nie erträumen lassen, aber er nimmt ihn auf seine Arme. Seinen persönlichen Retter. Und gleichzeitig den Retter des gesamten Universums. Ich glaube, wir können nur erahnen, was das mit Simeon gemacht hat. Was für Ströme der Dankbarkeit und der Freude ihn durchflutet haben. Wir lesen, er lobte Gott. Er lässt das raus, was in ihm ist. Und er sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Was für ein Moment. Simeon lebte fokussiert und in Erwartung. Und dann haben wir daneben Hannah, eine alte Frau von über 80 Jahren. Wir haben gehört, dass sie 7 Jahre verheiratet war und den Rest ihres Lebens als Witwe verbracht hat. Sie war Prophetin in Jerusalem. Und auch sie hatte eine innige Beziehung zu Gott. Sie war viel im Tempel, diente Gott mit Fasten und Beten. Und auch Hannah hatte ein Ziel vor Augen. Auch sie schaute auf Gottes Versprechen, auf seine Verheißung, die nicht so konkret und persönlich war wie das, was Simeon erfahren hat, sondern es war die Verheißung, die dem ganzen Volk Israel galt. Nämlich, dass der versprochene Retter kommen würde. Hannah war Teil von einer Gruppe, die als frommer Überrest in Israel manchmal betitelt wird, nämlich die Menschen, die wirklich darauf gewartet haben, dass das Versprechen Gottes in Erfüllung geht, dass der Messias kommt. Und glaubt mir, diese Menschen, die haben echt lang gewartet. Gott hat zu seinem Volk Israel ja immer wieder durch Propheten gesprochen und die Zeitspanne, als er durch den letzten Propheten gesprochen hat, bis hin dann zu Johannes dem Täufer, wo Gott auch wieder klar gesprochen hat, sind 400 Jahre Zeit. 400 Jahre hat Gott nicht in dieser Art und Weise gesprochen, sondern geschwiegen. Aber das Volk Israel hatte die Verheißung und das Versprechen. Und wir sehen das an diesen zwei Menschen, Simeon und Hannah, die haben voll Sehnsucht und voll Erwartung gelebt und gewartet. Vielleicht haben die ja manchmal geträumt davon, wie das sein würde, wenn endlich der Messias kommt, sich so einen richtigen Held vorgestellt, so einen starken Kämpfer, ein Mann, von dem Kraft und Autorität ausstrahlt. Vielleicht haben sie sich vorgestellt, wie sie zu ihm aufblicken würden. Denn Israel hatte einen Retter bitter nötig. Die Leute, die haben so darauf gewartet, endlich erlöst zu werden. Die Zeit, in der Israel damals gelebt hat, die war sehr herausfordernd. Die Israeliten waren zwar nicht mehr in die unterschiedlichen Länder im Exil verstreut, sondern waren zurück in ihrem Land, aber die Römer waren die Besatzungsmacht und die hatten das Sagen. Das heißt, das Volk Israel war in ihrem eigenen Land unterdrückt. Sie mussten Steuern an den Kaiser zahlen und gucken, wie sie dann irgendwie über die Runden kommen. Und gerade eben war die gesamte Nation sowieso in Aufruhr, weil ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass jeder in seine Geburtsstadt gehen musste, um sich da in Listen eintragen zu lassen, weil der Kaiser einmal durchzählen wollte, wie viele Leute da eigentlich lebten. Also alles war auf den Beinen, es war echt Chaos und so viel durcheinander. Also die Menschen in Israel sehnten sich wirklich nach diesem Erlöser und nach Befreiung von dieser Besatzungsmacht. Wir in Deutschland, wir leben nicht unter einer politischen Besatzungsmacht, Gott sei Dank. Aber auch wir kennen den Wunsch nach Befreiung, oder? Auch wir sehnen uns danach, wenn wir in die gesellschaftlichen Entwicklungen gucken, dass wir befreit werden, dass jemand kommt, der Frieden bringt. Und dann gibt es auch in unserem persönlichen Leben immer wieder Situationen, die uns klein halten wollen, die uns unterdrücken wollen, wo wir uns so sehr danach sehen, dass jemand kommt und uns frei macht. Und mitten in diese Situation, mitten in diese Szenen, kam Jesus damals und kommt er immer wieder. Und eines Tages wird er kommen in Herrlichkeit. Simeon wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, heißt es in einer anderen Bibelübersetzung. Er und Hannah, die haben im Advent gelebt, ohne zu wissen, wann der heilige Abend oder der heilige Tag kommt. Und wenn man auf etwas wartet oder auf jemanden, dann hält man ja die Augen offen, oder? Stellt euch vor, ihr fahrt zum Flughafen und wisst, da kommt gleich jemand aus dieser Schiebetür und auf die Person, auf die warte ich. Dann setze ich mich halt nicht hin und chill ein bisschen, sondern dann gucke ich jedes Mal, wenn die Tür sich aufmacht, ist es die Person. Man ist innerlich bereit. Und dieses fokussiert Warten, ich finde, das löst eine totale Spannung aus. Ich finde, das ist fast wie ein Widerspruch, weil Warten ist ja passiv. Aber fokussiert sein ist total aktiv. Ich finde, das ist sowas wie geduldiges Wachsamsein, wie man das vielleicht bei einem Torwart kennt, der die ganze Zeit bereit ist, den Ball zu fangen, wenn er denn dann kommt, obwohl eigentlich 90 Minuten das Spiel auf der gegnerischen Hälfte abläuft. Trotzdem ist er da und innerlich bereit. Wie Simeon und Hannah haben auch wir ein Versprechen bekommen, eine Verheißung Gottes. Jesus kommt wieder. Wir sind Erben dieses Versprechens, das er seinen Jüngern gegeben hat. Es wird immer wieder wiederholt. Wir haben das letzte Woche mal gesehen, an wie vielen Stellen in der Bibel das kommt, dass Jesus wiederkommt. Und Jesus hat seine Jünger damals aufgefordert und deswegen auch uns, dass wir eine innere Haltung haben, wie die von einem dienenden, von einem wartenden Diener. Also wir sollen bereit sein, fokussiert warten. Und er hat sogar eine Belohnung dafür ausgesprochen. Und ich glaube, dabei ist das Ding von Warten gar nicht so sehr unser Problem. Max Lucado, ein amerikanischer Pastor und Autor, der schreibt, ich habe euch das Zitat auch mitgebracht, wir sind so gut im Warten, dass wir nicht zielorientiert warten. Wir vergessen Ausschau zu halten. Wir sind so geduldig, dass wir zufrieden sind. Ich lese es uns nochmal. Wir sind so gut im Warten, dass wir nicht zielorientiert warten. Wir vergessen Ausschau zu halten. Wir sind so geduldig, dass wir zufrieden sind. Wie kommen wir dann jetzt in eine Haltung von diesem zielorientierten Warten? In der Vorbereitung habe ich gemerkt, ja, ich glaube das, ich bin davon überzeugt, dass Jesus wiederkommt. Und gleichzeitig habe ich auch diese Zufriedenheit in mir entdeckt, von der Max Lucado gesprochen hat. Ob er heute kommt, ob er morgen kommt, ob ich das hier auf der Erde noch erleben kann. Es ist so eine Zufriedenheit in mir. Vor einiger Zeit bin ich einer Person begegnet, die ganz normal war. Und gleichzeitig hat diese Person eine innere Vorfreude gehabt und eine Sehnsucht danach, dass Jesus wiederkommt. Ihr merkt, das hat was bei mir innerlich zum Klingen gebracht. Ich bin vorher noch nie so einer Person begegnet, die wirklich so voller Vorfreude war in all ihren Schwierigkeiten. Und diese Sehnsucht, diese Erwartungshaltung, die wünsche ich mir total. Diese Erwartungshaltung, die die ersten Christen hatten, die haben sich nämlich immer begrüßt gegenseitig mit Maranatha. Maranatha ist sowohl die Bitte, Herr, komm, als auch die Überzeugung, unser Herr kommt. Maranatha. Ich habe zwei Freundinnen, die begrüßen sich immer wieder mit diesem Ausruf. Maranatha, komm her. Und letzte Woche, da haben wir am Ende der Predigt gehört von einer über 100-Jährigen, die Jesus als ihren Retter kennengelernt hat. Und dann wurde ihr gesagt, dass Jesus wiederkommen wird. Und sie hat mit Oh Glory geantwortet und hat gejubelt. Wie schön, oder? Ich möchte ein Mensch sein, der sagt, oh Glory. Ich möchte diese Sehnsucht ganz neu in mein Herz haben und daraus auch verändert mein Leben leben, diesen Jesus, diesen Messias zu sehen, der kommt als Retter und auch als Richter dieser Welt. Derjenige, der alles Unrecht richten wird, der alles gut macht, der Gerechtigkeit herstellt, der Frieden bringt. In der Offenbarung lesen wir, siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels und alle werden ihn sehen. Damals ist er anders gekommen, vielleicht können wir das Bild nochmal einblenden. Nicht als der große Held, sondern als Baby, zerbrechlich, angewiesen. Und doch als Gottes Sohn. Und das zweite Mal wird Jesus kommen, so dass alle es sehen. Nicht nur ein paar Hirten, kleine Grüppchen, alle werden es sehen. Das haben wir vorhin auch gesungen. Es wird beschrieben, er kommt als Herrscher auf einem weißen Pferd, als König der Könige und Herr der Herren. Und wenn du diese Sehnsucht kennst nach einem persönlichen Retter, nach jemand, der alles unter Kontrolle hat, der Messias der Welt, der will auch dein persönlicher Retter sein. Gott schreibt seine Geschichte und Simeon und Hanna waren ein Teil davon, aber es ging nicht um sie, sondern um Jesus. Gott schreibt seine Geschichte und wir dürfen Teil davon sein. Aber es geht nicht um uns, sondern um Jesus. Simeon und Hanna, die haben fokussiert gewartet und die haben diesen Gottesmoment im Tempel erlebt. Was wird später mal von uns erzählt werden? Werden wir als Menschen beschrieben, die fokussiert gewartet haben und die Gottesmomente in ihrem Leben hatten? Ich lade dich ein, nimm dir doch in der kommenden Woche abends immer mal wieder bewusst Zeit, um zu überlegen, war heute so ein Gottesmoment, den ich erlebt habe? Und dann können wir mit Simeons Worten beten, danke Herr, meine Augen haben deinen Heiland gesehen. In der kommenden Woche gibt es eine ganze Reihe von Christen, die für eine Woche lang beten und fasten für unser Land. Vielleicht ist es was, wo du sagst, diese Woche will ich mit einsteigen. Ich will bewusst Advent erleben, bewusst Raum und Zeit machen für Gott und für Deutschland eintreten. Aber noch eine Info, ich habe das vorher geübt, jetzt in dieser Vorbereitungszeit, fokussiert warten. Das klappt nicht aus eigener Kraft oder Anstrengung. Es kann richtig anstrengend sein, könnt ihr ja mal ausprobieren, aber könnt es auch einfach lassen. Wir müssen das auch gar nicht selber schaffen. Denn wir dürfen uns von Gottes Geist erfüllen lassen, immer und immer wieder, und uns von ihm im Alltag leiten lassen, so wie Simeon. Und wir haben jetzt eine Zeit, in der wir Gott mit Liedern anbeten können. Und wenn du magst, dann bete doch entweder für dich still am Platz, um das, was du brauchst, vielleicht die Sehnsucht ganz neu, Vorfreude auf Jesu Wiederkommen zu haben. Wenn du sagst, ich merke so sehr diese römische Besatzungsmacht in meinem Leben, dann bete gern allein oder komm auch hier vor, lass mit dir für dich beten, dich segnen, dass du diesen Retter erlebst, der frei macht. Nicht erst dann, wenn er wiederkommt, sondern schon jetzt. Und himmlischer Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, dass du uns wirklich mit deinem Geist immer wieder erfüllst. Wir danken dir, Herr, dass du damals gekommen bist, Jesus, als Kind, dass du bereit warst, dich verletzlich zu machen, abhängig zu sein von Menschen. Und ich danke dir, dass du erwachsen geworden bist, dass du zugenommen hast an Gnade und Wahrheit und dass du am Kreuz alle Schuld für uns bezahlt hast und dass es möglich ist, mit dir zu leben, diesen Frieden und die Ewigkeit hier auf der Erde zu leben, weil du in uns lebst. Und ich bete, Herr, dass wir die restliche Adventszeit wirklich in dem Bewusstsein und in der Vorbereitung in Vorfreude auf dich leben. Dass wir dich feiern, den Messias des gesamten Universums. Und ich bete, Herr, dass du uns ganz neu eine Wachheit schenkst, ein Wachsamsein, fokussiertes Warten auf dich und dass das unser Leben verändert, sodass andere uns fragen, was ist bei dir anders? Und dass wir dann mutig und voller Vorfreude erzählen können, dass wir auf dich warten, weil du wiederkommst. Herr, wir lieben dich. Und dafür schämen wir uns nicht.